Liebe Geschwister, er dachte, das hätte er hinter sich. Er, Zaphenat Paneach, kennt ihr den Namen? Der früher Josef hieß, aber das ist Vergangenheit. Das hat er schon lange nicht mehr gehört, das ist vorbei. Er hatte viel durchgemacht damals, aber das ist vorbei. Wir hatten das mitverfolgt vor einiger Zeit. Inzwischen ist bei uns einiges passiert und inzwischen ist bei Josef noch viel mehr passiert. Und wir wollen uns wieder in eine neue Phase seiner Geschichte hineinbegeben. Er ist jetzt inzwischen einer der höchsten Beamten von Ägypten, eines der mächtigsten Regierungsmitglieder, eine Art Superminister für Wirtschaft, Landwirtschaft und Export. Und er ist glücklich verheiratet, er hat zwei gesunde Söhne und den ersten davon nennt er Manasse, der entsinken lässt, heißt das. Und wenn ihn die Leute nach diesem komischen Namen gefragt haben, dann sagt er, 1. Mose 41, denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Es war für ihn so wichtig, das alles hinter sich zu lassen, dass er seinen ersten Sohn in Ägypten danach benannt hat. Gott hat mich vergessen lassen. So ganz stimmt das natürlich nicht. Manchmal denkt er schon an seine Familie. Ob er noch lebt, mein Vater? Und der Kleine, sein Bruder, der ist inzwischen auch nicht mehr der Kleine, der ist sicher ein Mann, hat Familie. Und seine Halbbrüder, das, was er durchgemacht hat, das, was sie ihm angetan haben, aber das sticht nicht mehr. Er hat nicht mehr diese Albträume von dieser wütenden Truppe, wie sie ihn zusammenschlagen und eine Grube werfen und dann schön essen und lachen über seine Todesangst. Wenn er dann schweißgebadet aufwacht, die Erleichterung, ich lebe, da kam eine Karawane, sie haben mich nur verkauft. Aber inzwischen ist das weit weg. Diese Träume hat er nicht mehr. Das ist Vergangenheit vorbei, entgelagert. Er hat ein neues Leben jetzt. Ephraim, so nennt er seinen zweiten Sohn. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends, sagt er. Das, was war, ist weit weg. Das tut nicht mehr weh. Das ist bewältigt, das Gras drüber gewachsen. Viel Gras. Bis zu diesem Tag, als sie plötzlich vor ihm stehen. Er hatte schon mal dran gedacht, dass das passieren könnte. Die fetten Jahre sind vorbei. Inzwischen ist das dritte Jahr, wo es knapp und immer knapper wird, in dem es keine nennenswerte Ernte gibt. Er hat vorgesorgt. Ägypten hat vorgesorgt. In diesem Fall ist das ungefähr das Gleiche. Die anderen nicht, die anderen Länder ringsherum, die haben alles verbraucht, wie es kam, die haben nicht groß an die Zukunft gedacht. Und auch wer was an Vorräten hatte, das ist inzwischen längst alle und inzwischen hungern sie alle. Und dann holen sie zusammen, was sie an Wertvollem haben und kommen nach Ägypten, das heißt zu ihm, zu seinen Leuten, um etwas zu kriegen. Besondere Fälle guckt er sich schon mal selber an. Und insofern ist es nicht so ganz überraschend, als es dann tatsächlich passiert. Aber er hätte nie und nimmer gedacht, dass ihn das immer noch so aufwühlen würde. Dass es so ein Gefühlschaos in ihm anrichtet. Schon als er sie von Weitem sieht, unsicher, etwas verloren in der großen Vorhalle. Sie hatten die lange Reise hinausgeschoben und immer wieder hinausgeschoben. Das sieht er ihnen an. Sie sind schon ganz schön abgemagert. Was soll er jetzt machen? Was soll er sagen? Erstmal zählen, das beruhigt. 10 zählt er. Nur 10, Benjamin fehlt, ausgerechnet. Sein Bruder. Er wird doch nicht... Mein Vater Jakob hat bestimmt nicht zugelassen, dass er mitkommt. Der wird ihn hüten wie seinen Augapfel. Und Josef winkt sie zu sich, keiner erkennt ihn. Wie sollen sie auch? Er war noch fast ein Kind, als das passierte. Und jetzt ist er erwachsen, das gute Essen hat Spuren hinterlassen. Er ist ein Ägypter. Ihren Halbbruder Josef halten sie lange für tot. Und hier würden sie nie und nimmer damit rechnen, dass er... Aber egal, inzwischen stehen sie vor ihm. Das heißt genauer, sie liegen vor ihm. Sie haben sich zu Boden geworfen, berühren mit der Stirn den Fußboden. 1. Mose 42, Vers 6. Und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich gab es das nicht in seiner Heimat. Freie Nomaden machen sowas nicht, sich vor einem anderen zu Boden werfen. In Jakobs Familie kniete niemand vor einem Menschen. Aber was macht man nicht alles, um zu überleben, wenn man so ausgeliefert ist? Zu Hause wäre das undenkbar gewesen. Vielleicht waren sie auch deshalb so sauer, als er ihnen vor vielen, vielen Jahren freudestrahlend von diesem Traum erzählte, als ihre Gaben sich alle verneigten vor seiner Gabe. Und jetzt steht er hier und sie neigen sich. Aber Genugtuung, Triumph empfindet er nicht. Steht auf, sagt er, sein Gesicht hat sich verschlossen, ist angespannt geworden, hart. Ich lese aus 1. Mose 42, Vers 7. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und er sagte zu ihnen, Kundschafter seid ihr, die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Ja, sie sind tatsächlich am Nordosten über die Grenze gekommen. Das war eine Wohlstandsgrenze und der Nordosten ist die schwächste Stelle der Grenze, auch wenn da Garnisonen liegen und zum Teil sogar eine Mauer steht. Es werden immer mehr Immigranten, die versuchen reinzukommen ins reiche Ägypten. Vers 10, sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle, Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir, deine Knechte sind keine Kundschafter. Was sollen sie auch sonst sagen, sind wir nicht, klar. Und möglichst konkret erzählen, wer sie sind, sodass dieser misstrauische Ägypter merkt, dass sie die Wahrheit sagen. Wir gehören zu einem Familienclan. Wir führen keine Kriege. Wir sind kein zusammengestellter Trupp. Wir sind Brüder. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Und sie erzählen weiter. Sie werden immer genauer. 12 an der Zahl sind deine Knechte. Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben. Und der eine, er ist nicht mehr. Aha, wie er gehofft hatte, wie er gedacht hatte. Benjamin geht es gut, aber Vater hat ihn nicht ziehen lassen. Hat er wieder einen Liebling, den er hätschelt, den er den anderen vorzieht? Zu beneiden ist er nicht darum, das hat Josef schmerzlich gelernt. Aber Benjamin geht's gut, das wollte er wissen. Und Josef erfährt, was er wissen will, ohne direkt danach fragen zu müssen. Und dann hatten sie noch gesagt, der eine, er ist nicht mehr. Von wegen. Auch so eine Geschichte, von der sie dachten, die ist Vergangenheit, die ist vorbei. Gras drüber gewachsen, Schwamm drüber. Und jetzt müssen sie das auspacken vor diesem misstrauischen ägyptischen Beamten. Vers 14. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, So war der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Der ist penetrant, der will jetzt Beweise. Und das sieht böse aus, wenn einer von ihnen jetzt alleine mit der Nachricht nach Hause kommt, nie und nimmer lässt Vater Jakob Benjamin ziehen. Das sieht ganz böse aus. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Josefs Brüder in einem dunklen Loch. Unschuldig sind sie. Ja, so kann es einem passieren. Und hier geht es nicht um mangelnden Komfort, es geht um ihr Leben. Das ist im Moment kein Pfifferling mehr wert. Ohne Benjamin gibt es keine Entlassung und Benjamin wird nicht kommen, so wahr Jakob lebt. Und feindliche Agenten wird man hier nicht lange aufbewahren. Unschuldig im finsteren Loch mit der Aussicht auf ein baldiges Ableben unter unangenehmen Umständen. Keiner spricht es aus, aber alle denken es. Zum zweiten Mal an diesem Tag denken sie an den Bruder, den sie mal hatten und dem es ähnlich ging. Und damals waren sie schuld. Und ich frage mich, warum macht Josef das? Warum springt er so mit seinen Brüdern um? Diese wissentlich falsche Anklage, Gefängnis, Todesangst. Will er sie bestrafen? Ist das jetzt seine Rache? Nutzt er aus, dass sie jetzt in seiner Gewalt sind? Dass sie diesmal ihm ausgeliefert sind? Könnte man natürlich sagen, natürlich nicht. Solche niederen Regungen können wir bei Josef unmöglich vermuten. Aber das wäre vielleicht zu blauäugig. Ich glaube nicht, dass er sehr unter dem Gedanken gelitten hat, dass seine Brüder jetzt etwas von dem erleben, was sie ihm angetan haben. Abgesehen davon, dass die Leute es damals überhaupt nicht für ein niederes Motiv gehalten haben, wenn jemand für ein brutales Verbrechen auch eine massive Strafe erhält. Also ich will das so nicht komplett ausschließen, das Motiv Strafe, Rache. Und trotzdem denke ich, dass das bei Josef nicht das Bestimmende ist. Dass es nicht das ist, worum es geht. Der Erzähler deutet in diese Richtung nichts an, der legt aber eine andere Spur. Er spricht 2-mal von Prüfen. Daran sollt ihr geprüft werden. Ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole, ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Prüfen. An der Oberfläche geht es natürlich um den Verdacht auf Spionage, aber das weiß Josef ja, dass das nicht stimmt. Und das mit dem Prüfen meint er trotzdem ernst. Sind sie noch dieselben, die sie waren damals? Oder sind sie inzwischen auch andere geworden? Hat es einen Sinneswandel gegeben? Vielleicht wissen sie das selber nicht. Aber unter diesem Druck wird etwas davon sichtbar werden. Die Entscheidung, vor die er sie stellt, die wird etwas davon zutage bringen, prüfen. Er hätte ja alle Möglichkeiten, sich zu rächen, aber er lässt es mit 3 Tagen Gefängnis bewenden und rudert dann zurück. Vers 18. Am 3. Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, denn ihr sollt leben. Ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Hause eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Also zuerst mal diese klare Ansage, ihr sollt nicht sterben, denn ich fürchte Gott, sagt er. Und das bedeutet, ich fühle mich an Gebote gebunden. Fast alle Religionen hatten zum Beispiel das Gebot, dass die Gottheit schutzlose Fremde schützt. Dass es zum Beispiel nicht angeht, sie auf bloßen Verdacht hin als Schuldige zu behandeln. Dass Josef dabei an den Gott dachte, den sie auch kennen. Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das haben sie nicht geahnt. Josef wusste es. Ein erster zarter Faden. Wir gehören zusammen. Kann sein, das war eine durchkalkulierte Taktik. Erst die Peitsche, dann 3 Tage schmoren und dann Zuckerbrot. Kann sein, ich glaube das nicht, dass Josef in der Lage so berechnend war. Vielleicht ist er erst mal seinem ersten Impuls gefolgt, seiner Wut, und hat dann gemerkt, so geht das nicht. Jetzt mache ich das Gleiche, was mit mir passiert ist. Jetzt werde ich zu einem solchen, wie Sie damals waren. Und das passt nicht zu meinem Gott. Der ist damit nicht einverstanden, dass ich Menschen, die mir schutzlos ausgeliefert sind, übel behandle. Das geht nicht zusammen. Gott fürchten und andere Menschen so behandeln. Und dann korrigiert sich Josef, weil er mit Gott lebt, weil Gott mit ihm ist und weil er will, dass es so bleibt und weil er gemerkt hat, wenn ich so mit diesen Menschen umgehe, dann bleibt das nicht so. Dann bleibt nicht Gott bei mir. Am 3. Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, denn ihr sollt leben. Ich fürchte Gott. Einer bleibt hier, die anderen können nach Hause gehen, können das Getreide mitnehmen. Eine sehr viel freundlichere Variante. 9 dürfen gehen, einer muss bleiben, nicht umgekehrt. Versorgt erstmal eure Familien. Aber euren Jüngsten, den bringt ihr mir, dabei bleibt es. Sicher will er ihn gerne wiedersehen, aber das passt auch zu dieser Spur mit dem Prüfen. Ob sie ihren Bruder einfach zurücklassen werden, wie ihn damals, oder ob sie andere geworden sind. Also er mutet ihnen immer noch ganz schön etwas zu und er mutet damit auch seinem Vater etwas zu. Und dann reden sie untereinander. Versteht eh keiner ihren Dialekt und so gut war der Dolmetscher nicht, dass der leise und schnell Gesprochenes versteht und dass der hochdekorierte Ägypter neben ihnen jedes Wort versteht, das wissen sie nicht. Vers 21, da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Sie stellen einen Zusammenhang her. Nicht nur, Mensch, jetzt geht es uns auch so, so ähnlich muss es Josef damals gegangen sein, sondern mehr. Sie sagen, das ist der Grund, weil wir das getan haben, weil wir das jemandem zugefügt haben, müssen wir jetzt etwas Ähnliches erleben. Das war damals eine tiefe Überzeugung, die Art der Strafe entspricht der Art der Schuld. Und ja, wir sind schuldig. Wir haben Schuld auf uns geladen. Das sprechen Sie jetzt aus, vielleicht zum ersten Mal. Das sprechen Sie voreinander aus. Wir haben ihn noch gesehen, wie er gelitten hat. Wir haben ihn noch gehört, wie er gerufen hat. Aber wir haben weggehört, wir haben uns abgeschottet. Und jetzt fällt das auf uns zurück. Vers 22, und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an den Jungen, aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Das hatte er damals so gar nicht gesagt. Von ihm war der Vorschlag, Josef in die Zisterne zu werfen, statt ihn zu erschlagen. Aber immerhin hat er damit verhindert, dass sie ihn gleich lynchen. Und hinterher wollte er ihn heimlich rausziehen und kam zu spät. An der Stelle bricht dann das geflüsterte Gespräch ab, Vers 24, und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Josef weint. Seine eigenen Schmerzen, wenn er die alte Geschichte hört, erzählt von den Tätern, vielleicht auch, weil er Mitleid mit seinen Brüdern hat. Und dann macht er nochmal einen Affront. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Ich denke, das ist nicht Taktik, jedenfalls nicht nur Taktik, das ist echt. Die Härte ist nicht gespielt, die ist echt. Das Weiche ist auch nicht gespielt, das ist echt. Das trudelt und trubelt beides in ihn. war also doch nicht alles so dicht in seinem dichten Endlager, in das er seine Vergangenheit abgelegt hatte. Doch nicht so dicht, wie er dachte. Und erst recht nicht bei seinen Brüdern, da sind die Altlasten so richtig nach oben gekommen. Die sind aus der Vergangenheit aufgetaucht und sind jetzt Gegenwart. Und jetzt müssen sie wieder einen Bruder preisgeben, notgedrungen, wie damals Josef, den allerdings damals mutwillig und freiwillig. Und hier ist einmal klar und einfach erzählt, was in der Bibel Umkehr heißt. Das ist also nicht etwas, was in einer beeindruckenden christlichen Veranstaltung passiert, sondern Umkehr passiert da, wo sich einer der Wirklichkeit stellt. Und das machen Josefs Brüder hier. Die sprechen das aus, was war. Die geben ihrer Angst einen Sinn. Und die können verstehen, dass sie in Verbindung steht mit der Angst, in die sie selbst ihren Bruder gebracht haben. Dieselbe Erbarmungslosigkeit, die sie jetzt zermürbt, die haben sie selbst einmal gezeigt und daraus wächst die Erkenntnis, für wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Und das hat eine befreiende Wirkung, das auszusprechen, da, sich dazu zu stellen. Und nicht mehr zu sagen, das war ja weil und wir konnten ja nicht anders und was hätten wir denn, sondern nein, wir sind schuldbeladen. Das Bekenntnis der Schuld hat eine befreiende Wirkung. Das eröffnet neue Möglichkeiten. An ihre Lage unmittelbar hat sich durch dieses Schuldbekenntnis erstmal nichts geändert. Aber es ist etwas anders geworden. Und insofern war Josefs harte Haltung für sie fast ein Glücksfall. Damit hat er einen Schritt ausgelöst in Richtung Heilung. Heilung von dem, was vor Jahrzehnten zerbrochen war. Der Frieden in der Familie Jakobs, als der Josef bevorzugte, als das mit den Träumen war. Da war schon der Friede zerbrochen. Und jetzt ein großer Schritt in Richtung Heilung des Friedens. Heilung der Familie. Heilung der kaputten Beziehungen. Ob Josef sich das erhofft hat, das wird nicht erzählt. Auf jeden Fall hat Gott das gewollt und hat es ausgelöst und hat es vorangebracht. Nun könnte man fragen, aber warum so umständlich? Warum immer noch so hart? Hätte Josef ihnen nicht einfach verzeihen können? Und in den meisten Fällen, wo etwas passiert ist und jemand dazu steht, ist das sicherlich richtig. Da ist es dann dran, einfach zu verzeihen. Aber bei schwerwiegenden Dingen geht es oft so einfach nicht. Und zwar nicht wegen Josef, weil der das nochmal Genugtuung möchte, sondern ihretwegen, ihrer selbst wegen, wegen der Brüder. Bei schwerwiegenden Dingen ist ein schnelles Schwamm drüber, da funktioniert das nicht. Da passiert keine Entlastung. Und oft ist es so, dass sich dann auch nichts ändert. Zum Beispiel Frauen, die ihren gewalttätigen Männern wieder verzeihen, immer gleich. Und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und es ändert sich nichts. Schritte zu Heilung und Versöhnung müssen gegangen werden. Einer nach dem anderen. Und der Weg zur Versöhnung musste hier durch diese Tiefe führen. Und dass sie das aussprechen und bekennen, das ist ein Schritt zur Heilung. Einer, der nicht genauso gut hätte auch fehlen können. Das hat eine befreiende Wirkung, da öffnet sich etwas, da kommt Luft dran, das macht sie wieder handlungsfähig. Das eröffnet ihnen Zukunft. Und nebenbei ist es das Ende dieser Härte bei Josef, als er das hört. Das ist der Punkt, an dem er schnell rausgeht, weil er weinen muss, dass auch bei ihm etwas passiert. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb Sünde in der Bibel so ein häufiges Thema ist. Nicht um uns anzuschwärzen, um uns klein zu machen, dass wir uns dann schlecht fühlen, sondern weil das so befreiend ist, wenn das rauskommt aus dem Versteck. Wenn die Altlasten endlich nicht mehr nur versteckt und zugedeckt werden, sondern wirklich entsorgt werden. wenn wir sie dem überlassen, der damit wirklich fertig wird. So dass wir frei werden davon, so dass Beziehungen wieder heilen. Dass der Friede in Familien wieder heilt. Und dass der Friede, dass wieder Friede wird zwischen Gott und uns. Und dazu sind wir eingeladen, immer wieder, auch wenn wir jetzt zusammen Abendmahl feiern. Dann kann das so ein Schritt sein, wo wir Gott ranlassen an Altlasten bei uns, die wir nicht weiter mitschleppen wollen. Vielleicht auch der Entschluss, sich da nicht allein damit abzuplagen, sondern das vor einem anderen auszusprechen, der uns dann den Frieden Gottes zuspricht. Schritte auf dem Weg zur Heilung, auf dem Weg zum Frieden, auf dem Weg zur Versöhnung. Amen.